D-Radio Wissen. Hörsaal. Mit Katja Weber. Herzlich willkommen im Hörsaal. Wenn Medien in die Medien geraten, dann muss das nichts Gutes sein. Und Nachrichten wie die folgenden schienen das im ausklingenden Jahr 2012 zu belegen. Die Presseagentur DAPD insolvent, die Frankfurter Rundschau auch, die Financial Times Deutschland eingestellt, das Stadtmagazin Prinz auch, zumindest als gedruckte Ausgabe, Stellenabbau beim Berliner Verlag und bei der Wochenzeitung Freitag. Keine Frage, existenzbedrohende Entwicklung für viele Journalisten. Aber auch ein Hinweis auf eine Krise der traditionellen Medien, gar auf einen Niedergang der Medienkultur? Diese Frage warf die Sächsische Akademie der Wissenschaften passend zum Eintreffen der ersten Hiobsbotschaften Ende 2012 auf. Die Überschrift zum Akademieforum lautete »Profit statt Ethos – der Niedergang der Medienkultur?« Stefanie Averbeck-Lietz, Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienwandel an der Universität Bremen, blickt in ihrem Eröffnungsvortrag mit den Augen der Medienethikerin aufs Thema. Dazu gibt sie zunächst eine kurze Einführung ins Arbeitsgebiet der Medienethik und benennt deren Quellen und Aufgaben. Natürlich, das ist klar, muss sich auch die Medienethik mit dem Wandel der Medienwelt beschäftigen. Gibt es überhaupt noch Leitmedien? Wo liegen die Abgrenzungen zwischen Bloggern und Journalisten? Welche Regeln gelten für wen? Wie hat sich unser Begriff von Öffentlichkeit durchs Netz verändert, wie unsere Mediennutzung? Fragen, die gerade für uns von D-Radio Wissen als Macher eines Radios, das übers Netz geht, interessant und relevant sind und für euch als Hörer oder, müsste ich vielleicht sagen, User dieses Radios hoffentlich auch. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zum akademischen Werdegang von Stefanie Averbeck-Lietz. Nach einem Studium der Publizistik, Politikwissenschaft und Romanistik arbeitete sie in den 90er Jahren für den privaten und den öffentlich-rechtlichen Hörfunk in Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2000 promovierte sie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster mit einer Arbeit zur Theoriengeschichte der Weimarer Zeitungswissenschaft. 2008 folgte ihre Habilitation an der Universität Leipzig über französische Kommunikationstheorien. Nach beruflichen Stationen in Münster, in der Schweiz und in Leipzig versieht sie nun eine Professur am Zentrum für Medienkommunikations- und Informationsforschung der Universität Bremen. Wir hören Sie jetzt mit Ihrem Vortrag Medienethik 2.0, ein Niedergang der Medienkultur, den Sie am 16. November 2012 in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig gehalten hat.
Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, mir zuzuhören, und einige Gesichter kenne ich ja auch noch. Das heißt, für mich ist es auch eine Rückkehr ein bisschen nach Leipzig. Und ich glaube, bei der Frankfurter Rundschau sieht man auch schön diesen Mediensystemwandel insgesamt, weil ich glaube, das war die zweite Lizenz, die die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg vergeben haben in Deutschland. Dieser Begriff des Niedergangs, der war sozusagen im Programm auch schon vorgeschrieben. Der ist jetzt gar nicht so sehr von mir. Das heißt, über den Niedergang vielleicht der medienökonomischen Grundlagen können wir gleich noch diskutieren. Ein Niedergangsszenario der Medienethik selber möchte ich eigentlich gar nicht so gerne zeichnen. Und zwar deshalb, weil die Studierenden, ob es in Leipzig war oder auch in Zürich, in Münster oder jetzt in Bremen, die kommen nämlich sehr zahlreich in meine Kurse, was ich immer etwas verwunderlich finde, weil Ethik ist ja irgendwie sowas eher Weicheres vielleicht für Sozialwissenschaftler, die ja eher positivistisch messend an ihr Wissenschaftsverständnis herangehen. Und diese jungen Leute sind ja die Akteure der Zukunft, die also sozusagen den Bedarf durchaus haben, über Ethik zu diskutieren. Als ich in den 80ern studiert habe in Münster, gab es dort zwar Journalistikwissenschaft, aber nicht unbedingt so ausgewiesene Kurse in Medien- oder Kommunikationsethik, was ja noch breiter greift. Das heißt, es ist etwas, was im akademischen Bereich doch inzwischen kommt, auch wenn wir natürlich meilenweit hinter den Amerikanern mit ihren Ethikprofessuren zurückhängen. Das gibt es in Deutschland bisher nicht. Das heißt, diese Leipziger Hochschuldozentur für Medienethik oder beziehungsweise Schrägstrich Medienethik, weil es eben eine für Theorie und Soziologie auch noch ist, ist bis heute ziemlich einzigartig und im Moment vertritt sie Jasper André Friedrich. Ja, ich beobachte also bei den Studierenden in meinem Fachgebiet der Kommunikationswissenschaft, dass dieser Bedarf nach Ethik, der Orientierungsbedarf, gestiegen ist. Das kann man natürlich positiv sehen aus dem Fach heraus. Vielleicht bedeutet das aber auch, dass es sich durchaus um ein Krisenphänomen handelt. Was ist Journalismus? Unter welchen Bedingungen? ist er das heute? Und was ist vielleicht auch kein Journalismus, aber ist trotzdem öffentliche Kommunikation und öffentliche Kommunikation, die auch relevant ist? Das sind einerseits medien- und kommunikationstheoretische Fragen, andererseits aber auch praktische. Ist ein aus dem Iran bloggender Student, den die deutschen Kommilitonen eher wahrnehmen als einen Leitartikel der Zeit, ein Journalist? Welche Rückwirkungen haben Online-Social-Networks wie Facebook tatsächlich auf den klassischen Journalismus und seine Formen wie auf politische Kommunikation insgesamt? Das sind wenig erforschte Themen aktuell in unserem Fach. Und ich kann dazu auch nichts Schlussendliches sagen, weil es eben noch Forschungsthemen sind. Ich möchte sie eher problematisieren. Auf der Basis des Forschungsstandes ebenso wie auf der Basis der Diskussion, die ich mit den Studierenden geführt habe und auch führe. Ethik befasst sich nun im Großen und Ganzen mit Begründungen und Argumentationen. Und meine Studierenden haben oft, das haben wir gerade noch im Vorgespräch auch verifiziert, dass das vermutlich auch ein Generationsproblem ist, und so kann man es ja auch wohl nennen, als Digital Natives andere oder sogenannte Digital Natives andere Vorstellungen, auch andere normative Vorstellungen als jetzt die Älteren und auch andere Vorstellungen, wie vielleicht der Mediensektor funktioniert. Als ich irgendwann in den tiefen, frühen 90er Jahren beim Rundfunk gearbeitet habe, da habe ich Live-Schalten aus einer Telefonzelle gemacht, eine E-Mail-Adresse und ein Handy hatte ich nicht und habe mit Band geschnitten, also nicht digital. Das waren also Zeiten, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und da sieht man einfach auch, welche Sprünge diese Entwicklung hat und was für Innovationen eigentlich dann dahinter stecken, wenn wir uns heute so Newsdesk-Geschichten und diese ganzen Dinge, die eben nur digitalisiert möglich sind, anschauen. Ja, was kann, sollte Kommunikations- und Medienethik im Online-Zeitalter überhaupt thematisieren? Da kommt man sehr schnell, wenn man eben mit den Studierenden redet, an die neuralgischen Punkte. Und da werde ich auch drauf eingehen. Der Vortrag ist jetzt so aufgebaut, zunächst mal ganz allgemein, was ist Kommunikations- und Medienethik, was machen wir da? Und vor welchem Hintergrund des Wandels? Und im Allgemeinen wird der im Moment so charakterisiert aus dem Fach heraus, dass man eben nicht mehr so sehr von den Leitmedien spricht, obwohl sie natürlich noch da sind, meiner Ansicht nach zumindest, sondern im Fachjargon vom Netzwerk der Teilöffentlichkeiten, was im Übrigen ein eher unbekannterer vielleicht Teil des Verständnisses von Öffentlichkeit von Habermas ist, was eher ein spätes Verständnis von ihm ist, wo es darum geht, wie dann auch Partizipation ermöglicht werden kann, eben aus der Zivilgesellschaft heraus. Dann komme ich dazu, mit was arbeitet die Kommunikations- und Medienethik, nämlich vor allen Dingen mit der Diskursethik als eine Form von Metaethik, die eben darüber sprechen, reden, denken soll, was sind denn die wichtigen Begründungen, die wir haben, dann auch wiederum in der Journalismusethik. Und der Kernbegriff, um den es geht, ist Verantwortung. Sie haben vorhin schon gesagt, wenn ich mich an niemanden wenden kann, der Verantwortung übernimmt, wird es irgendwie schwierig. Gleichzeitig hat man aber im Internet heutzutage eine erhöhte anonyme Kommunikation, sowohl anonyme Quellen, anonyme Kommunikatoren und auch Phänomene, wo sozusagen kollaborativ anonym Inhalt produziert wird, beispielsweise bei den Plugs und so weiter, das kennen wir. Dann komme ich zu einem Ausblick, der dann auch in die Diskussion führen soll, nämlich zur Medienkrise, was Imhoff die Krise der Leuchttürme genannt hat, allerdings hier sehr stark bei Imhoff mit Blick immer auch auf die Schweiz, wo wir ja noch den Gratiszeitungsmarkt im Hintergrund haben, was dann noch zu ganz anderen Phänomenen der Finanzierungsstrukturen führt, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Womit befasst sich Medienethik? Ich habe hier ein Zitat von Rüdiger Funiok mitgebracht, den Leuten im Fach ist, der ein sehr starker Begriff, Professor für Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Und er geht hier auf die klassischen Felder ein, nämlich die Erstellung, die Bereitstellung und die Nutzung. Das sind eben diese klassischen Felder, mit denen sich Medienkommunikationsethik befasst, oft auch unabhängig voneinander. Und dann steht dann dahinter, sowie neuerer medialer Angebote und Austauschformen, in Klammern Internet. Das war 2007, das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und das sowie erscheint hier etwas angehängt, wie ich meine, weil im Grunde genommen geht es ja nicht um ein Plus, sondern um ein Mit, also um einen Wandel, der in der Verschränkung von klassischen Medien und Online-Angeboten liegt. Das Internet und das Web 2.0 kommen ja nicht einfach hinzu, sie ändern auch die bisherigen Abläufe von Medienproduktion und Konsum. Es ist noch wenig bekannt, zu was das nun faktisch führt, noch viel weniger, was das eigentlich für kommunikations- und medienethische Probleme hat. Kommunikationswissenschaftler fragen dann gerne im nächsten Zug, was ist eigentlich das Internet? Ist das Internet ein Medium? Ist es eine Infrastruktur, Der Begriff des Hybridmediums, den finden wir beispielsweise bei Roland Burkhardt oder auch bei Klaus Beck. Da geht es letztlich darum, dass das Internet viele ist, also viele verschiedene Formen von Kommunikation, und deswegen es auch kaum möglich ist, Normen für alle Kommunikationsformen im Internet gleichzeitig zu formulieren, die es bis heute auch nicht gibt. Eher setzen sich die Wissenschaftler weiter mit den verschiedenen Medien und Kommunikationsformen im Internet und ihrem Wechselspiel auseinander. Zum Beispiel eben mit dem Verhältnis von professionellem Online-Journalismus zu Blogging, sei es von Privatpersonen, von bloggenden Journalisten oder von Politikern. Blogging kann zur relevanten Quelle im Journalismus werden, der sich dann aber auch sozusagen, der Journalismus dann die Regeln im Umgang mit solchen Quellen selbst schaffen muss. Klaus Beck hat das so zusammengefasst, Klaus Beck, der im Übrigen auch in Leipzig diese Professur versehen hat, inzwischen in Berlin ist. Er sagt, die Ethik der Online-Kommunikation ist weder eine einheitliche, noch stellt sie sich als Sonderethik dar, weil es sozusagen eigentlich eine Form der Kommunikationsethik ist und wir es mit sowohl privater, gruppenöffentlicher als auch öffentlicher Kommunikation zu tun haben, die sich mischen. Und da sieht man, glaube ich, schon, wenn man das mit dem Verantwortungsbegriff zusammenbringt, dass diese Verantwortungstypen, ob sie privat, gruppenöffentlich oder öffentlich sind, sich dann jeweils auch in gewisser Weise unterscheiden. Beck geht, ähnlich wie Funiok oder auch Bernhard Delbertin, was so die meisten Kommunikationsethiker im Fach auch tun, in gewisser Weise von kommunikativem Handeln als grundsätzlicher Einheit aus und versteht darunter ein Handeln, was man reflektieren kann, begründen kann und was sich unterscheidet in dem Reflexionsniveau als kommunikatives Handeln dann, wenn es ethisch ist, von der Moral. Und da würde ich ganz gerne noch drauf kommen, auf den Ethikbegriff, der in diesem Falle meiner Person, die ich ja jetzt Sozialwissenschaftlerin bin, keine spezifischen normativen Inhalte zunächst mal meint, sondern der plural ist und aus einer analytischen Perspektive eben die Reflexion der Moral beschreibt. Niklas Suhmann hat mal von der Reflexionstheorie der Moral gesprochen, was die Ethik sei. Also das heißt, nachdenken über Moral, reflektieren von Moral, das eben nicht moralisieren. Das heißt, wenn wir uns empören über Dschungelcamps, Topmodels, Scripted Realities und so weiter, ist häufig erstmal der Modus des Moralisierens da und man muss dann versuchen, warum bin ich denn eigentlich empört? Was ist denn die Begründungsgrundlage dafür zu sagen, das ist jetzt gut, schlecht oder sollte verändert werden? Ein Zitat wiederum dazu von Funiok, der sagt, die Werte kommen ins Spiel, wo Menschen eben sich einander erklären, warum sie was tun. Und die akademische Medienethik geht eigentlich genau von diesem diskursiven Handeln aus, nämlich Begründungen gegeneinander auszuhandeln, miteinander eigentlich auszuhandeln, weil die Prämisse die Achtung der Gegenposition ist und letztlich dann bei Habermas auch die Anerkennung der Menschenwürde, die dahinter steht. Das ist natürlich etwas idealtypisch und wir wissen, dass öffentliche Kommunikation oft nicht so funktioniert. Aber Medien- und Kommunikationsethik hat natürlich diesen Anspruch, dass sie sich mit etwas befasst, was Geltung erlangen soll, vielleicht nicht hat, also nicht faktisch da ist, aber geltend, wie Habermas das genannt hat. Die akademische Medien- und Kommunikationsethik in Deutschland, was hält die nun bereit für Ethiktheorien in gewisser Weise? Eins ist die Diskursethik, da werde ich gleich noch genauer drauf eingehen. Das hatte ich schon gesagt, da geht es relativ stark aus von interpersonaler Kommunikation und zunächst vom Menschen als kommunikativ Handelnden, der eben sich selbst über seine Aktionen kommunikativ dann auch Rechenschaft ablegen kann. Dann systemische Ethiken, die stärker aus der Systemtheorie abgeleitet sind. Die finden wir relativ früh dann in den 80er Jahren, teilweise schon in den 70ern bei Manfred Rühl und Ulrich Sachser. Heute auch bei Barbara Thomas, wo es darum geht, gestufte Verantwortungen und Handlungszwänge auszuarbeiten. Man muss wahrscheinlich zum Beispiel jemanden wie Weichenberg in der Mitte davon verorten, der sowohl die Handlungsebene, die Mikroebene als auch die systemische Ebene da hat. Dann befassen wir uns in der akademischen Medien- und Kommunikationsethik auch mit der Pflichtenethik, die vielleicht das ist, was den Journalisten am nächsten ist, nämlich die historisch gewachsenen Handlungspraxen, die sich niederlegen in Kodizes, im Pressekodex, in Redaktionsstatuten und so weiter, die also von Praktikern für Praktiker reflektiert und begründet werden und was ein langfristiger historischer Prozess ist. Das machen wir natürlich auch, gerade mit den Studierenden. Und das machen auch in unseren Studiengängen selbstverständlich die Praktiker, die die Lehraufträge haben. Das heißt, diese Pflichtenethik und was eigentlich tatsächlich auf der berufsethischen Ebene passiert, ist auch Unterrichtsstoff. Gleichwohl bleibt es immer etwas diskrepant, habe ich oft den Eindruck, zwischen der akademischen Medienethik und der praktischen Medienethik. Und sehr vieles daran hängt sich auf an dem Maßstab der Objektivität. Objektivität kommen wir gleich auch nochmal drauf, wenn es ums Internet geht, weil da natürlich bestimmte Objektivitätsnormen, nämlich die, die sich mit professionalisierter Kommunikation auseinandersetzen, möglicherweise schwerer durchsetzbar sind. Objektivität kommt in den Lehrbüchern der Kommunikations- und Medienwissenschaft natürlich vor, wie hier zum Beispiel bei Pyrer. Und es ist eine ganz klassische Funktion, die wir diskutieren seit in der Wissenschaft, aber auch in der Praxis, spätestens dann nochmal verstärkt die Amerikaner mit ihrer Re-Education-Politik auch in den Journalismus gekommen sind nach 1945. Nun hat aber die akademische Kommunikations- und Medienethik sich sehr lange Gedanken gemacht über diesen Objektivitätsbegriff. Und dahinter steht eine Theorie, die man als Sozialkonstruktivismus bezeichnen kann. Wir finden das beispielsweise in Texten von Michael Haller, wo es darum geht, gibt es eigentlich den neutralen Beobachter, der von oben irgendwo drauf guckt, der das dem Publikum vermittelt und diese Objektivitätsnorm voll erfüllen kann. Haller sagt dazu im Prinzip, kann es den nicht geben, weil der selber immer Teil der Realität ist, mit der er sich eigentlich auseinandersetzt, sondern Objektivität wird verstanden als intersubjektiver Nachvollzug von Kommunikationsprozessen. Das heißt, wenn man es genau nimmt, dass es eben nicht darum geht, um wahre Wahrheit, sondern vor allen Dingen um gutes Handwerk, nämlich diesen intersubjektiven Nachvollzug zu gewährleisten und auch darum, dass Objektivität dann eigentlich ein mehrstelliger Prozess ist. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass ein Einzelner sozusagen die Objektivität alleine kreieren kann, sondern das Ganze in einem mehrstelligen Prozess stattfindet, in dem mehrere Beobachterperspektiven drin sind. Das ist heute, um das schon mal vorwegzunehmen, in Bezug auf das Web 2.0 oft verdeckt, gerade wenn wir uns mit Fragen befassen, wie die Recherchetiefe von Journalisten beispielsweise im Web, die ja dann auch wieder über die Algorithmen von Google häufig läuft, unter Zeitdruck und so weiter, wo dann Objektivitätsnormen gegen Recherche und so weiter häufig dann dem Druck, der durch Zeit, durch Erfolgsdruck und so weiter entsteht, möglicherweise zum Opfer fallen kann, aber nicht unbedingt muss natürlich. Ja, intersubjektiver Nachvollzug im Journalismus wird wie in der Wissenschaft also im Allgemeinen durch die Transparenz der Regeln und Verfahren gewährleistet. Und da ist mir der Transparenzbegriff wichtig, weil es um den gleich nochmal geht in Bezug auf die Frage der anonymen Kommunikation. Der journalistische Beobachter ist also immer der geschulte Beobachter, geschult in Bezug auf Berufsregeln, den eigenen Umgang damit, in den Situationen und übergreifenden Prozessen, in denen er handelt. Er muss erkennen können, welche Relevanz Quelle A in Bezug auf Quelle B hat, deren Glaubwürdigkeiten und Integrität abschätzen und gegebenenfalls diese offenlegen. Denn das Publikum beobachtet ja wiederum den Journalismus und weist ihm dann Glaubwürdigkeit zu. Die Journalistin muss aber auch wissen, unter welchen Bedingungen die wahre Information, also jetzt nicht die wahre, sondern das Gut, die wahre entsteht, sich der eigenen Begrenzung durch Zeitdruck, mangelnden Quellenzugang, interessengeleitete und auch unsichere Quellen, nicht zuletzt solche aus dem Internet, bewusst sein. Das kann man lernen durch Reflexionswissen ebenso wie Praxiswissen, am besten durch beides. Das ist aber zurzeit durchaus eben gar nicht so einfach und deswegen denke ich, sind auch die vielen Studenten immer in den Kursen, denn wir wissen noch nicht sehr viel über die neuen Medienumgebungen, in denen wir uns bewegen. Als aktuelle Probleme einer Medienethik 2.0 werden gemeinhin diese hier gekennzeichnet, vor allen Dingen relativ weit oben bei den Kollegen in der Literatur, die anonym bleibenden Kommunikatoren, die Quellen, die Informanten, was dann konkret sich mit Phänomenen wie Leaking, sogenannter Schwarmintelligenz, Shitstorms und so weiter auseinandersetzt, die intransparente Selektion von Informationen über Suchmaschinen und Filtersysteme, die sehr geringe Publikationsschwelle, das heißt, jeder von uns kann jetzt gleich irgendwie twittern, bloggen und was er gerne machen möchte. Und diese Inhalte werden aber gegebenenfalls weltweit in wenigen Sekunden abrufbar. Wozu das mitunter führt, hat man zuletzt, glaube ich, gesehen bei diesem fanatischen Film, diesem fanatischen antimuslimischen Clip auf YouTube, der dann ganz, ganz schnell die Runde machen konnte. Das heißt, wir haben hier dann noch die Verschränkung zur Gerüchtekommunikation, die auch gegebenenfalls falsch, propagandistisch oder fanatisch eben ist. Und das große Problem vielleicht nicht, aber der große strukturelle Wandel, der im Moment stattfindet, das Verhältnis von Blogosphäre und klassischem Journalismus. Also Blogging einerseits als Quelle für Journalismus, aber das ist es ja längst nicht mehr, sondern Blogging auch im Kontext des institutionalisierten Journalismus, der ja längst diese Form des Bloggings adoptiert hat und auch institutionalisiert. Das ist ja nicht so, dass das alles komplett unvermachtet stattfindet. Das Problem der Finanzierung, eben gegebenenfalls auch der journalistischen Inhalte im Netz und der Gegenfinanzierung neuer journalistischer Formate aus dem Stammgeschäft, was aber im Moment aktuell einbricht, da kommen wir noch zu. Also Stammgeschäft, was vor allen Dingen eben am Printmarkt sich nicht nur durch Abonnements, sondern ganz vor allen Dingen durch Werbung generiert. Zeitdruck und Erfolgsdruck spielen auch eine Rolle. Vielleicht nur ein Beispiel. Unlängst hat mir eine Bekannte erzählt, dass sie, die bearbeitet bei einer großen Nachrichtenagentur, teilweise auch Prämien bekommen, wenn sie eben als Erster mit irgendeiner Meldung dort sind, was natürlich nicht unbedingt vielleicht die Relevanz von Gegenrecherche in dem Fall erhöht. Um zu zeigen, was sich eigentlich ändert, würde ich gerne auf den Öffentlichkeitsbegriff noch eingehen oder was eigentlich öffentliche Kommunikation über den Journalismus hinaus ist. Das ist natürlich ein Prozess, den man wieder historisch sehen muss, seit dem 18. Jahrhundert eben als Prozess zwischen den Komponenten von Repräsentation, was einerseits die Medieninhalte, die repräsentiert werden, betrifft, aber natürlich auch die Repräsentanten, die dafür diese Inhalte stehen. Die Partizipation und die Aushandlung, was sich immer auch um Macht zentriert hat, wo dann eben es auch Gegenmächte ging, gegen den starken Zensurstaat zum Beispiel, und Aushandlungsprozesse zwischen Mächtigen, weniger Mächtigen, zwischen Zentrum und Peripherie, wie Habermas das genannt hat. Klassischerweise hat sich dann eben der Journalismus als soziales System ausdifferenziert, eingebettet in die Organisationsform des Verlages. Später dann eben mit den Rundfunkstrukturen sehr unterschiedliche Ausdifferenzierungen in nationalen Mediensystemen. Eine Sache war aber eigentlich immer relativ klar. Die aktiven Akteure von öffentlicher Kommunikation waren eher die Organisierten und Korporativen, die die Repräsentation von Wirklichkeit in einer Gesellschaft bestimmen und darüber miteinander konkurrieren. Sichtbar und kenntlich für das große Publikum und die diversen Teilöffentlichkeiten, die sich an bestimmte Leitmedien gebunden fühlen. Das heißt, die Gütekriterien sind klassischerweise die Zurechenbarkeit der kommunikativen Inhalte an korporative Akteure, welche auch immer. Das ist jetzt hier nicht normativ. Das können natürlich auch welche sein, die möglicherweise vordemokratisch, undemokratisch sind, was auch immer. Es ist historisch durchaus unterschiedlich, natürlich auch im nationalen oder internationalen Vergleich. Das bedeutete aber auch, dass wir Kenntnisse des Publikums auf der anderen Seite haben müssen, eben über diese Eingebundenheit, wie Haller das nennt, mit im Übrigen Karl Mannheim hier, die sozialen Standorte der professionellen Beobachter, also die, das Wissen, das Medienwissen des Publikums, was dann zu der Glaubwürdigkeitszuweisung dann auch führt. Gerhards und Neithardt haben das kennen die Studierenden alle, die in dieses schöne Modell gebracht von 1990, wo man sich immer fragt, hilft das jetzt uns noch weiter bei Webkommunikation, wo sie davon ausgehen, dass Massenkommunikation etwas ist, was durch mehrere Ebenen abgestützt ist, durch Versammlungsöffentlichkeiten, durch Gesprächsöffentlichkeiten, wo aber ganz klar ist, dass die Selektionsfunktion, die Gatekeeper-Funktion und auch die Meinungsführerfunktion bei den Massenmedien liegt, die das Ganze selektieren und die zwischen den Bürgern und der Politik vermitteln. Und Kommunikations- und Medienethik war dann auch klassischerweise primär hier bei den Massenmedien angesiedelt und nicht so sehr auf den unteren Ebenen, über die man sich zunächst sehr wenig Gedanken gemacht hat. Das funktioniert heute nur noch schlecht, weil wir ja nicht mehr nur die Massenmedien haben, sondern die Massenmedien in Auseinandersetzung mit anderen Medienformen im Netz. Und heute könnte man vielleicht in Anlehnung an dieses Netzwerk von Teilöffentlichkeiten das Ganze so abbilden, als etwas, was sich in einem Vernetzungszusammenhang befindet und wo man sich fragen muss, sind die Medien der öffentlichen Kommunikation eigentlich noch die Leitmedien für die anderen Kommunikationsformen und die alle dann auch jeweils online und offline stattfinden und das Ganze ist miteinander verschränkt. Einige Wissenschaftler sehen jetzt die Hierarchien völlig schwinden und die Leitmedien an Boden verlieren und wollen den Begriff auch gleich ganz in den Orkus der Geschichte werfen. Das möchte ich nicht tun. Ich meine, solange wir aus Rezipientenbefragungen zum Beispiel wissen, dass die klassischen Massenmedien, sei es auch im Internet, die höchsten Glaubwürdigkeitswerte haben, müssen wir von einer Hierarchie der Kommunikatoren auch im Netz ausgehen. Meine These ist, dass wir nach wie vor von klassischen Massenmedien im Verbund mit hochorganisierten Teilöffentlichkeiten bestimmt werden, auch wenn sich innerhalb der Massenmedien selbst die Produktionsprozesse und derzeit eben das mit der Digitalisierung und medialen Konvergenz massiv ändern. Oder die Massenmedien und ihre Akteure werden nicht nur verändert, sie verändern das Netzwerk der Teilöffentlichkeiten auch selber, insbesondere die Abläufe in der politischen Kommunikation. Ist das noch Massenkommunikation, wenn Redakteure auch im Web installierten Plattformen sichtbar für die Öffentlichkeit twittern? Und auf wen hat das eigentlich einen Einfluss? Auf andere Journalisten, auf Politiker, auf das Publikum? Nimmt das Publikum diese Twitterei überhaupt schon wahr? Laut Mediennutzungsforschung, und die sollte man sich, glaube ich, auch anschauen, wenn man sich Öffentlichkeit anschaut, ist das Publikum nach wie vor relativ passiv. Das ist jetzt die ARD-ZDF-Online-Studie ist die größte Online-Erhebung zur Nutzung. Die gibt es immer regelmäßig seit dem Jahr 2000. Die vergleichen also auch immer ein bisschen und haben hier den Begriff des Digital Outsiders geprägt. Der ist vielleicht nicht so ganz glücklich, weil das ist kein Offliner, sondern das ist einer, der sozusagen im Internet sich bewegt, dies aber nicht mit allen Möglichkeiten tut, sondern eher hochselektiv und randständig, also vor allen Dingen bekannte Medienangebote und Funktionen nutzt und nicht so wahnsinnig kreativ aktiv selbst dort tätig ist, was wir ja irgendwie dem großen Publikum unterstellen. Auch haben Sie festgestellt in den Befragungen, dass die Medienmarken aus der Offline-Welt weiter sehr relevant sind und dass Blogs zwar rezipiert werden, also das sind natürlich sehr oberflächliche Fragen. Haben Sie im Jahr 2011 Blogs rezipiert? Was uns dann die Antwort sagt, ist auch noch fraglich. Aber gut, immerhin, man sieht, 53% der Bürger sagen dazu ja, aber nur 15% haben selber gebloggt. Jetzt können wir uns ja fragen, gut, das sind jetzt irgendwie so, das ist jetzt der Bevölkerungsdurchschnitt, was ist denn jetzt mit den ganz jungen Leuten? 88% der Teens sind in Online-Social-Networks aktiv. 40% von ihnen suchen im Social Web aber nie nach harten Informationen. Das gilt nur für 26%, die das sagen, wobei eben bei den Befragungen immer auch unklar ist, was verstehen die wirklich unter Informationen. Sie lesen auch noch am Tag 10 Minuten die Zeitung offline, die 50-Jährigen hingegen 34 Minuten. Da sieht man sozusagen diesen dramatischen Schwund. Nur 4% bloggen selbst. Daraus ziehen jetzt Van Eimeren und Frees die etwas, wie ich finde, gewagte These, dass die Jüngeren eigentlich genauso sind wie die Alten und nur andere Tools benutzen. Das kann man so sehen, ist aber, glaube ich, vermutlich etwas zu optimistisch in Bezug auf die Bindung vielleicht an die Qualitätsmedien. Ich denke, das muss man erst noch abwarten, was da tatsächlich passiert, ob das Lesen ins Internet abwandert und ob es dann tatsächlich noch ist, ich blättere eine Zeitung von A bis Z durch oder eher ich wandle auf Hyperlinks und habe sozusagen meine präferierten Dinge da, aber es ist vielleicht nicht mehr die gleiche Art der Nutzung. Beim Social Web ist es relativ klar, das deuten Van Eimeren und Frees auch so, da geht es vor allen Dingen um Gemeinschaft, um Austausch mit den Peers. Das haben wir alle früher auch gemacht, wir haben vielleicht zusammen Kassetten gehört oder so, aber jedenfalls diese Idee der Gemeinschaft durch das Social Web wiederholt sich mit unter anderen Prämissen. Was aber hier nicht mit berücksichtigt ist, und das ist dann die Seite der Nutzungsforschung, ist eben, dass die natürlich nicht damit danach fragen, welche Professionalisierung des Social Web denn wiederum aus der Medienbranche selber kommen. Also Qualitätsmedien auf Facebook und so weiter. Virales Marketing, twitternde Journalisten, das schauen die sich hier nicht an. Das heißt, wir haben bei der Nutzungsforschung immer die Seite sozusagen der Rezipienten, aber nicht die der Medienstrukturen. Und es gibt wenig Forschung, die das dann auch in zweierlei Hinsicht zusammenfasst. Jetzt komme ich zurück zur Ethik. Wie kann man in diesen sich wandelnden Medienumgebungen eigentlich weiter ethisch argumentieren? Das wird im Fach meistens nach wie vor mit einer ziemlich alten Theorie gemacht, nämlich mit Habermas. Und ich verkürze das jetzt auf diese 4 Geltungsansprüche der Wahrheit, der Richtigkeit, der Wahrhaftigkeit und der Verständlichkeit. Und der Wahrheitsaspekt ist hier ähnlich wie beim Sozialkonstruktivismus eigentlich der, dass man Sinnbezüge gemeinsam aushandelt und dabei die Wahrheitsansprüche anderer anerkennt. Die Richtigkeit bezieht sich auf Wertbezüge als grundlegend an die Menschenwürde, aber ansonsten ist das natürlich auch die Richtigkeit, die ausgehandelt wird. Das ist, wäre dann im Journalismus zum Beispiel die Richtigkeit, die ich bestimmten Berufsregeln zuweise, die sich vielleicht auch verändern. Die Wahrhaftigkeit des Geäußerten bezieht sich immer sozusagen auch auf sich selbst, dass man die Wahrhaftigkeit auch auf sich selbst als Kommunikator anwendet, und die Verständlichkeit ist eigentlich die Laienkommunikation. Carsten Broster hat versucht, diese Kategorie des Diskurses in die journalistische Berufsethik zu implementieren. Und bei anderen finden wir das auch. Und da findet man dann eigentlich das, die Frage, wie wird denn nun Objektivität in gewisser Weise kreiert über Wahrheit, Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Verständlichkeit. Die Wahrheit der Information wird dann zur Qualität der Recherche unter bestimmten Bedingungen, hier zum Beispiel Vielfalt, das haben wir vorhin gehört, dass die Frankfurter Rundschau ihre Insolvenz sozusagen angekündigt hat, und es wurde auch gleich die Vielfalt der Medienstrukturen, die Anbietervielfalt mitdiskutiert an der Stelle. Der Wertebezug bezieht sich hier ganz klar auf das Berufsethos in der Lesart von Broster und auch von Beck und die Wahrhaftigkeit des Geäußerten auf die Authentizität, also die offene Selbstpositionierung, wie Haller das nennt, des Journalisten. Und das ist eben etwas, was, wenn man es aufs Web hindenkt, was ich gleich noch tun werde, oft schwierig wird, nämlich dann, wenn nicht mehr ganz klar ist, wer positioniert sich eigentlich unter welchen Prämissen als Kommunikator. Die Verständlichkeit betrifft hier vor allen Dingen die Laienkommunikation, nämlich die mit dem Publikum. Broster hat daraus formuliert, dass es eigentlich so etwas geben müsste, normativ wie einen diskursiven Journalismus, der sozusagen sich als Anwalt von Diskursen versteht. Also in der älteren Terminologie würde das wahrscheinlich so etwas wie die Vermittlungsfunktion des Journalismus sein zwischen verschiedenen Teilöffentlichkeiten und verschiedenen Ideen in der Gesellschaft. Aber was ist mit den anderen Akteuren? Und darauf will ich jetzt hinaus. Kann man Blogger als Diskursanwälte sehen? Man weiß aus Umfragen mit Bloggern, von Bloggern so viel. Im Allgemeinen sehen die sich weniger als Diskursanwälte der Öffentlichkeit, sondern als solche von sehr spezifischen Interessen. Das sind allerdings wieder Befragungen, die mindestens 2 bis 4 Jahre zurückliegen und sich eher auf private Blogs beziehen und noch nicht so stark auf Blogs, die wiederum in einem institutionellen Umfeld passieren, wo beispielsweise Medienhäuser Blogs eingekauft haben und so weiter. Da mag das anders aussehen. Ja, kann also von anderen Akteuren über die Journalisten hinaus überhaupt eine Diskursanwalt verlangt werden? Verlangt das jemand, der öffentlich kommuniziert, der nicht im Journalismus ist, eigentlich von sich selber? Und wie kann ein anonymer Kommunikator wahrhaftig sein? Da habe ich mich jetzt, weil es dazu wenig Literatur gibt, sehr viel mit meinen Studierenden drüber unterhalten, die interessanterweise beides präferieren. Einerseits, dass es weiter Diskurse geben soll und man mit der Diskursethik arbeiten soll und natürlich Verantwortung übernommen werden soll. Gleichzeitig aber auch eine Legitimität für intransparente und anonyme Quellen. So. Und dann kommt die Idee, dass Anonymität dann legitim ist, wenn dadurch Transparenz möglich wird. Die Frage ist, kann etwas, was anonym ist, transparent sein? Das wird dann meistens eben nicht mehr so sehr vom Kommunikator ausgedacht, sondern vom Prozess selber. Also mit anderen Worten, wenn unter den Bedingungen von Leaking an transparente Informationen, beispielsweise zu Kriegsverbrechen, heranzukommen ist, dann ist es legitim. Das ist vielfach die Argumentation, die man hört, die man findet, die sicherlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Jedenfalls ist es schwierig, hier die Verantwortung für die Folgen von öffentlicher Kommunikation weiterhin als Norm dann noch zu beschreiben. Und die Studierenden gehen sehr häufig eben auf diese Prozesse ein, auf die, wie kommt sozusagen durch die verschiedenen Stufen von Teilöffentlichkeiten, von Vernetzungen zwischen Leaking und Journalismus, es dazu, dass irgendetwas ans Licht kommt. Was aktuell, wie ich meine, etwas in den Hintergrund gerät, sind organisationszentrierte Analysen. Also die Frage dann auch, wer steht eigentlich dahinter? Was ist mit den Akteuren der Leaking-Plattform? Unter welchen Bedingungen arbeiten die? Und wie zum Beispiel arbeiten die mit dem Journalismus zusammen? Also was passiert auf der institutionellen Ebene, wo ich dann auch wieder sozusagen Verantwortung zuweisen kann? Für meine Generation galt eben noch eher, ein Journalist ist jemand, der die professionell und an einem institutionalisierten Handlungsrahmen einen Beruf, für den er oder sie entlohnt wird, ausübt, mit einer Vertragsbasis und korporativ über die Institution abgesichert. Die Grenzen verschwimmen im Moment aktuell de facto und dann eben auch analytisch. Und wir müssen uns eben fragen, reicht das, das zu beschreiben, oder wie ist das eigentlich zu verstehen? Da ist das Instrumentarium noch nicht sehr weit. Ich habe dann mal geschaut, was eigentlich die Juristen dazu machen. Die befassen sich natürlich auch mit Anonymität, sagen aber, es gibt sozusagen in den einschlägigen Hand- und Lehrbüchern des Staats- und Verfassungsrechts oder des Medien- und Kommunikationsrechts kaum Ausführungen aktuell dazu, was eine Leerstelle sei, die noch zu besprechen ist. Ich bin jetzt keine Juristin, das heißt, es ist 2003, das wird möglicherweise auch weitergegangen sein. In den Texten, die ich gelesen habe, spitzt sich das im Grunde auf dieses Argument zu, dass es eine Ausgestaltung grundrechtlicher Freiheit eben ist, auch anonym zu kommunizieren und auch gar nicht zu kommunizieren, wenn es um öffentliche Diskurse geht. Im Großen und Ganzen läuft es also auf dieses Argument zu, die Freiheit offener demokratischer Gesellschaften ist auch die Freiheit zu schweigen, sich nicht zu äußern oder sich nicht kenntlich eben anonym zu äußern, wenn man denn in die Gefahr läuft, sonst Pressionen oder Sanktionen ausgesetzt zu sein. Was bedeutet das jetzt für die Kommunikationsethik bzw. für den Journalismus? Wir haben natürlich Anonymität auch traditionell im Journalismus als etwas, was wir kennen. Das wird im Informantenschutz angewendet, in der Nichtpreisgabe der Redaktion bekannter Quellen. Bei Watergate zum Beispiel hat sich das, glaube ich, 30 Jahre hingezogen, bis die Quelle dann mal bekannt war, weil sie sich selber geoutet hat. Und Anonymität findet man dann auch diskutiert in der Literatur als nicht öffentliche Sichtbarkeit der Person und ihrer Identität. Das kennen wir aus dem beruflichen Kodizes in Bezug auf Leute, die noch nicht verurteilt sind, also potenzielle Straftäter beispielsweise, die namentlich nicht genannt werden. Oder der Schutz der Kommunikation zwischen Personen online und offline. Das fängt beim Briefgeheimnis an und hört dann irgendwann dabei auf, wenn man sich fragt, wann darf man jetzt eigentlich E-Mail-Kommunikation von Staats wegen zum Beispiel belauschen und wie hat das zu geschehen. Jedenfalls ist es im Moment so, dass gerade diese Anonymität und auch die verschiedenen Dimensionen, die das hat, bei den Presseräten eine große Rolle spielen und auch in Bezug auf die Frage, was kann ich eigentlich mit der anonymen Kommunikation anfangen und was darf ich? Ein Beispiel dafür ist der Umgang von Journalisten mit Informationen aus dem Social Web, wo in den letzten 2 Jahren der Schweizer Presserat eine sehr tiefgehende Spruchpraxis zu entwickelt hat, und zwar in der Frage, ob Journalisten eigentlich Informationen, die in diesem Social Web sind, seines Fotos, seines Texte, herausnehmen dürfen, nur weil sie zugänglich sind. Und der Schweizer Presserat sagt, nein, eigentlich nicht, weil diese Leute für das große Publikum anonym bleiben wollten und allenfalls sich auf bestimmte Teilöffentlichkeiten beziehen. Es also nicht legitim ist, kleinere Einheiten von Informationen einfach in irgendwelche anderen Teilöffentlichkeiten oder großen Öffentlichkeiten zu verschieben, ohne dass es sozusagen dem Menschen, der möglicherweise vor der großen Öffentlichkeit anonym bleiben wollte, recht sein kann. Das ist nämlich des häufigeren passiert, dass Menschen dann Teile von ihren persönlichen Profilen in der Gratispresse in den Pendlerzügen wiedergefunden haben und daraufhin gab es dann diese Diskussion. Jedenfalls ist es, denke ich, wichtig, wenn man das neue Öffentlichkeitsverständnis sich anschaut und auch die ethischen Dimensionen davon, dass es dieses Netz der diversen Kommunikation mit unterschiedlichen Schwellen Teilöffentlichkeiten gibt und wir uns fragen müssen, wo und in welcher Teilöffentlichkeit wer wie Verantwortung übernehmen kann. Ich gehe noch einmal auf den Verantwortungsbegriff ein, der normalerweise die Begründungsebene umfasst, die Zurechnungsfähigkeit an singuläre und oder kooperative Akteure und die Stufung, also nicht der moralische Held, der einzelne Journalist, der Verantwortung übernimmt, sondern die institutionelle Absicherung von Verantwortung über bestimmte Stufen. Das ist sozusagen der Verantwortungsbegriff, der klassisch ist. Und McQuail, ein Nestor der Kommunikationswissenschaft, der längst emeritiert ist, versucht das auf die Ebene zu bringen, dass eigentlich Selbstregulierung, also das, was normative Selbstregulierung des Journalismus auch angeht, nur möglich ist in Bezug auf verantwortliche Zurechenbarkeit von Publikationen, also der sichtbare Autor eine Rolle spielt. Und er sagt, im Gegenzug dazu habe ich es eben bei den anonymen Kommunikationen im Internet letztlich nur mit einer rechtlichen Möglichkeit zu tun. Wobei man hier sagen muss, das sind eben die Versuche, einerseits abzuschätzen, was ist Verantwortung und was ist Verantwortung unter neuen Medienbedingungen. Wenn ich das mit meinen Studierenden diskutiere, sagen die immer, naja, ich kann natürlich auch Verantwortung diskutieren in Bezug darauf, wo ich beispielsweise etwas leake, ob ich das bei einer Leaking-Plattform tue oder ob ich das an die klassischen Medien gebe oder an beide, die ja teilweise auch zusammenarbeiten. Und meine Verantwortung kann ich auch in dem Sinne wahrnehmen, wenn ich selber anonym bleibe, indem ich sozusagen folgenethisch argumentiere, was passiert, wenn ich etwas dulde oder unterlasse. Solche Fragen stellt McQuaid hier nicht, denen geht es sehr stark eben um die Dimension der organisierten Kommunikatoren. Und für die untere Ebene der nicht organisierten Kommunikatoren fehlt hier die ethische Grundlage noch. Deswegen würde ich sagen, dass die Aufgaben für die Zukunft sind, die Regeln und den Umgang mit anonymer Kommunikation zu überdenken. Welche Regeln haben wir da? Wie sind die in Übereinstimmung zu bringen mit der Diskursethik und mit Konzepten von Verantwortung? Dann die Rollen- und Funktionsdefinitionen von Autorschaft neu zu überdenken und die Konzepte der klassischen Berufswelt oder Berufsrollen im Netzwerk der Teilöffentlichkeit. Und das hat sehr viel zu tun, denke ich, mit den finanziellen Grundlagen und den Zwängen, in denen das Ganze nämlich dann auch steht. Aktuell müssen wir das tun unter den Bedingungen, die jetzt gleich das Thema sein werden, nämlich die Medienkrise oder die Krise der Leuchttürme, wie Imhoff das genannt hat, was vor allen Dingen eine Krise des Print im Moment ist, beziehungsweise auch des Print online, also der gesamten Finanzierung qualitätshaltiger Inhalte, die aus den klassischen Qualitätszeitungen, sage ich jetzt mal, kommen. Wir müssen aber auch gleichzeitig vielleicht mitbedenken, die andere Struktur, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja auch Text online herstellt und die vielfältigen Konkurrenzierungen, die dann wiederum zum Print bestehen und auch die teilweise kontroversen Diskussionen darüber, ob das eigentlich legitim ist, wenn gebührenfinanzierte Rundfunkorganisationen Inhalte herstellen und sich in dem gleichen Markt sozusagen bewegen wie die privat finanzierten Presseorgane, die online sind. Das Szenario Zeitungssterben USA, das ist sozusagen das, was wir gesehen haben. Und mein Kollege Piskul hat dazu ja eine Ausstellung gemacht, dass über die letzten Jahre es um den Verlust von Hunderten von Titeln im Grunde genommen geht. Und wir reden hier jetzt nur über die Frankfurter Rundschau. Diese Titel haben vielleicht nicht die gleiche Leuchtturmqualität wie jetzt eine wichtige Zeitung, aber es ist halt ein Indikator dafür, dass sich etwas tut, auch woanders, nicht nur bei uns. Und gleichzeitig, wenn man bestimmte Dinge liest zu den Innovationen im Journalismus, gibt es auch sehr viele Optimisten, die sagen, es gibt neue Online-Strategien, das ist alles gar nicht so das Problem, es müssen nur neue Vertriebs- und Finanzierungswege gefunden werden und es wird diese technischen und inhaltlichen Innovationen geben und das sind Umbrüche, die jetzt passieren. Also wie immer treffen sich Optimisten und Pessimisten und ich denke, ich persönlich würde mich da irgendwo in der Mitte vielleicht einordnen wollen, wobei man hier sieht, ganz klar, bei den Optimisten ist im Moment, denke ich, das, was jetzt gerade aktuell in den letzten Tagen passiert ist, auch wie mir gerade der Kollege, der gleich mit mir auf dem Podium sein wird, uns vorhin erzählt hat, dass auch Prinz, dieses Stadtmagazin, was sehr vielfältig seit, ich weiß es nicht, mindestens seit den 80er Jahren, soweit ich mich erinnere, relevant ist in allen deutschen Städten eigentlich, in allen großen auch ebenfalls nicht mehr weitermachen kann. Gut, soweit erstmal bis hierhin von mir aus der akademischen Perspektive. Ich bin jetzt keine Medienökonomin, ich bin ganz gespannt, was die Kollegen aus dem Journalismus gleich selber sagen werden zu den Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Und hier noch ein sozusagen Endzitat von Herrn Thurnherr. Das heißt, wir können eigentlich uns nach vorne schauen, weil wir es vielleicht nie ganz gut werden, es auch nie ganz gut machen werden, aber vielleicht etwas besser. Und ich freue mich auf die Diskussion.
Die Medienethikerin Stefanie Averbeck-Lietz, Professorin an der Universität Bremen und ihr Vortrag Medienethik 2.0, ein Niedergang der Medienkultur.
D-Radio Wissen. Hörsaal.